Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Brand Talk. Ich bin Harald Sturm und heute mir live gegenüber in meinem Podcaststudio in Schärding Jens Windl. Der Jens Windl ist aus Hannover. Seine berufliche Historie ist, ich würde sagen, ganz interessant, weil er bei FedEx gestartet ist, ja, und dann doch einen großen Shift gemacht hat zu Nielsen, wo er 20 Jahre in der Konsum, in der Werbe- und Kommunikationsforschung war. Herzlich willkommen, lieber Jens, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Guten Morgen, Harald.
Guten Morgen. Ja, wir sind hier um 9 Uhr morgens unterwegs und ich habe ja ein bisschen was kurz hier über dich in der Anmoderation eingeleitet. Was sollten denn unsere Hörer über dich sonst noch wissen?
Ja, ich bin auf jeden Fall Hannoveraner durch und durch, also sehr hochdeutsch, ohne Dialekt geprägt. Und es hat mich aber schon in den 90er Jahren nach Köln gezogen. Mein Ursprung liegt im Bereich Logistik, Process Engineering. Habe dann auch 2 Jahre in Frankfurt gearbeitet, beim Wechsel in die Marktforschung, 4 Jahre in Hamburg. Die Entwicklung dort bei Nielsen und die Gesamtstrukturen haben mir die Option erbracht, dann in die Schweiz zu gehen. Das sollte vorübergehend sein. Sind dann insgesamt 20 Jahre geworden, davon 18 Jahre als Geschäftsführer im Bereich Kommunikationsforschung. Ja, das ist auf jeden Fall das Berufliche, wo sehr prägend war.
Alles klar, um das ein bisschen einordnen zu können, wenn du dort 18 Jahre der Geschäftsführer warst, vermutlich Zürcher Raum, nehme ich an, ja, lebend, dann kenne ich ja auch ganz gut. Und mit welchen Unternehmungen hast du hier offen zusammengearbeitet, damit man dich etwas noch besser einordnen kann?
Als Unit von Nielsen hat man auch weltweit gesehen immer mit den ganz Großen zu tun, über alle Branchen, sei es Kosmetik mit Procter, L'Oreal, Beiersdorf, dem Bankensektor, damals noch UBS und CS und ja, der Assekuranz, dem Automotive-Bereich mit den 40 aktiven Marken, die in der Schweiz vertrieben werden. Also ich würde mal sagen, die Top 500, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die eben die entsprechenden Werbebudgets haben und Kampagnen steuern für ihre unterschiedlichen Modelle, Produkte und Services.
Marke ist für dich the daily business for several decades.
Würde ich sagen, ja. Sehr spannend auch, dass ich als Marktforscher mit Daten, die vielleicht auch Grundlage für strategische, taktische oder auch Kampagnenentscheidungen werden konnten, an vielen, vielen Marketing-Meetings teilgenommen habe, Strategie-Meetings und eben diese Marken in der Analyse der Daten, was im Markt passiert, auch beraten durfte.
Super. Wir haben uns ja 2021 kennengelernt, als du bei Neuroflash warst. Neuroflash ist ja die deutsche KI-Marketing-Kommunikations-KI, wo wir über einen Online-Call uns kennenlernen. Schön, dich ein paar Jahre später auch direkt hier zu haben. Ja, also das ist ja auch ein Riesenwechsel. Damals warst du ja CEO bei Neuroflash. Ja, hast das auch mitgegründet. Wie ist denn das so, wenn man jetzt von so Riesendampfern wie FedEx oder 20 Jahre Nielsen mit den Big Playern zusammenarbeitet und dann Hamburg und Startup. Wie ist es?
Das kann sehr erbaulich sein, eine Befreiung, sage ich mal, aus Corporate Structures, ja, weltweiten Strukturen, natürlich damit einhergehend Budget, Genehmigungsprozessen, Compliance-Anforderungen. Ich kenne mehrere Leute, die diesen Schritt gewagt haben oder machen durften. Und bei mir hat sich das ja auch zufällig ergeben, dadurch, dass ich Jonathan kennengelernt habe. Und ich muss sagen, das ist sehr, sehr interessant und spannend zugleich gewesen, wenn man so aus der Corporate-Welt in ein Startup kommt.
Der Jonathan, den du gerade angesprochen hast, der war auch schon mal bei mir im Podcast, glaube ich Folge 6 oder 7, auch gerne nachzuhören, wo es um KI und Marke auch ging. Lass uns dann noch ein bisschen bleiben bei diesem Start. Wenn du das aus der Markensicht siehst, mit deiner Erfahrung von Nielsen kommend, dann kommt man in eine KI, die noch niemand kennt oder kaum jemand kennt. Jetzt ist ja die Neuroflash-KI, ich glaube, die Online-Marketing-Rockstars, glaube ich, irgendwie so Top 3 oder sogar Platz Nummer 1, wo das hingehieft wird, ja, und das ist ja wirklich eine gute KI. Wie ist das so? Wie startet man da? Hat das Thema Marke da eine Relevanz oder ist man dann nur technologisch und Product getrieben oder wie waren da deine Erfahrungen?
Nein, absolut. Also Marke ist sehr bedeutsam in jeder Phase für ein Startup. Erfahrungsgemäß wird die Marke in der Frühphase natürlich von den Gründern geprägt, ganz klar. Die haben ja eine gewisse Vorstellung, was der Business Case ist. Die Geschäftsmechanik und Dynamik, was also wirklich Herzstück ist der Unternehmung. Und das war bei Neuroflash so. Und das ist ja heute auch bei Kira so, also bei der Headquarter Web 3.0 GmbH, wo ich engagiert bin heutzutage. Und das hat auf jeden Fall eine sehr, sehr große Relevanz. Und wenn man da reinkommt als neuer Kollege, dann muss man das natürlich kennenlernen. Man lernt das zu spüren, worum es geht. Und was das Wichtige ist, auch für die Protagonisten der ersten Stunde. Und das muss man natürlich aufnehmen und dann versuchen, in eine neue Strategie zu gießen. Das ist sehr wichtig, zu schauen, wo liegt der Markt, wo liegt die Marktfähigkeit. Und gibt es natürlich diverse Fragestellungen in einem Startup, zum Beispiel das ganze Process Management, die Finanzierung, der kommunikative Auftritt, das Positioning. Das sind natürlich sehr, sehr spannende Aufgabenstellungen, die so ohne weiteres nicht zur Aufgabe eines Mitarbeiters bei BMW oder bei Nielsen oder auf Federal Express gehören, weil es die Marke ja schon jahrzehntelang gibt und die auch ganz klar positioniert ist.
Ich hatte ja das Bild zuerst schon angesprochen, man ist von einem Riesendampfer, wechselt dann so in ein Miniboot, wo zuerst, du sagtest, ja Compliance da sind, die Marke ist vor allem da. Wenn du das jetzt so mit Kira oder bei Neuroflash dann gesehen hast, wenn man dann irgendwie im Markt aktiv wird, wie groß war für dich der Unterschied im Sinne von, die hören mir zu, man bekommt, einen, wie man so schön sagt, den Fuß rein in die Tür. Mal jetzt bei Kira, glaube ich, das wäre es wichtig, dass du kurz erzählst, was die machen, wo die sind und was hier jetzt das Thema ist. Du warst ja 4-5 Jahre bei Neuroflash. Und jetzt hier in Linz bei der Kira. Kira steht ja für KI richtig anwenden. Es ist ja in dem Sinn kein KI-Unternehmen, sondern, aber sag das in deinen Worten sonst.
Ja, ich denke, der Unterschied liegt im Produkt selbst und in der Zielgruppe, die das Produkt einsetzt. Bei Neuroflash ist das eine klassische Software, die aber vom Sprachmodell her noch auf deutscher Sprache trainiert wurde, plus eigene API-Schnittstellen im Bereich der Neurowissenschaften. Und bei Kira geht es ganz klar um den Bildungsmarkt. Das ist natürlich viel größer und hat noch andere Facetten. Bildung ist ja mitunter etwas sehr Persönliches, hat was mit Qualifizierung für den Arbeitsmarkt zu tun oder Qualifizierung von Organisationsstrukturen fit für die Zukunft machen, fällt da sicherlich einem gleich ein. Bildung hat darüber hinaus natürlich auch didaktische, pädagogische, soziale Aspekte und betrifft eigentlich jeden Menschen, denn wie heißt es so schön, man lernt ja ein Leben lang und das ist natürlich in Zeiten einer hohen technologischen Dynamik umso wichtiger, da sich auf dem Laufenden zu halten, welche Möglichkeiten es heute gibt mit KI. KI ist ein Querschnittsthema. Ich würde sogar sagen, das ist eine Kulturtechnik, also die wird sich sehr stark noch entwickeln. Da stehen wir noch am Anfang und ich bin überzeugt, dass in den nächsten 2-3 Jahren nebst diesem Hype über KI, man liest und hört ja jeden Tag über dieses Buzzword, dieses neue Buzzword. Aber jetzt geht es auch darum, das prozessual zu integrieren, in die Strategien einfließen zu lassen und vor allen Dingen Anwendungskenntnisse aufzubauen und das zu leben, KI zu leben und auch zu nutzen, täglich.
Du hast zuerst gesagt, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Kulturthema. Hast du Informationen im Umgang mit KI, wenn man jetzt Österreich, Deutschland, Schweiz, den Dachraum hernimmt versus Europa versus, und ich frage mal andersrum, in welchen Ländern wird KI am meisten aufgenommen von einer Gesellschaft und haben den wenigsten Problem mit dem Umgang? Gibt es da irgendwelche Sachen dazu? Und wie ordnest du zum Beispiel Österreich versus Deutschland den Umgang mit KI ein? Ist da ein Unterschied?
auf sicher, zumindest was die Förderung angeht. Deutschland hat jetzt hier ein bisschen aufgeholt in letzter Zeit. Da gibt es auch Förderprogramme, die gestützt werden von den Jobcentern, um das Thema Digitalisierung sozusagen als Vorreiter von dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zu ermöglichen. Österreich ist sehr stark in der Förderung unterschiedlicher Zielgruppen, was Digitalisierung angeht und auch insbesondere KI. Die Schweiz ist etwas liberaler aufgestellt. Also hier gibt es weniger Eingriffe und Angebote vom Staat, sondern hier wird Bildung im Bereich künstliche Intelligenz wird im ganz Wesentlichen den Unternehmen überlassen.
Wo funktioniert es besser? Finde immer so, wenn es gefördert wird, dann braucht es einen Anschub, dann braucht einen Reiz. Also kommt der Reiz nicht von außen, eine intrinsische Motivation ist er dann eher weniger gegeben.
Man muss immer schauen, auf welcher Basis Unternehmen oder die Unternehmenskapitäne Entscheidungen treffen können. Und das gilt ja nicht nur für große Konzerne, sondern auch für eine Tischlerei oder ein Handwerksunternehmen. Ja, die Zeiten sind streng aktuell und es gibt Maßgaben, es gibt Prioritäten. Das ist ganz klar, das spüren wir aber in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gleichermaßen. Mhm. Es gibt die Early Adapter und es gibt andere, die eben sagen, ja, da kann ich mich auch noch später drum kümmern. Wir haben gerade andere Aufgaben. Das ist zum guten Grad nachvollziehbar, weil jeder Markt ist ja auch bestimmten Saisonalitäten unterworfen und es gibt noch andere technologische Entwicklungen, vielleicht in der eigenen Produktwelt der Unternehmer, abseits von der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Und wir reden ja hier im Wesentlichen von generativer KI. Insofern würde ich sagen, da gibt es sehr große Vergleichbarkeiten, wie Entscheidungen, zum Beispiel ganze Belegschaften auszubilden im KI-Bereich, getroffen werden. Und es ist natürlich ganz klar, dass viele Unternehmen zunächst die Technikaffinen oder diejenigen im Management oder die sowieso im Bereich des Technologieeinsatzes unterwegs sind, wie eine IT-Abteilung oder vielleicht im Bereich Marketing Automation, die werden natürlich fit gemacht, ganz klar, über die Angebote, die es heute schon im Markt gibt, sei es auf Basis Fachhochschule oder anderen Bildungsinstituten.
Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen was kurz über Kira, was das tut und was das macht. Mach mal so einen kurzen Werbeblock mal. Warum ist das wichtig und was gibt's bei Kira? Ja, damit man das auch einordnen kann für unsere Hörer, über was wir jetzt hier in diesem Kontext mit dir indirekt auch reden.
Sehr spannende Frage. Zunächst, der Bildungsmarkt aktuell ist ein Red Ocean. Ja, was heißt das? Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Bildungsangebote globaler Player, lokaler oder nationaler Player in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also teils bezieht man sich auf einen Abteilungsbereich, auf eine bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel die Marketingabteilung oder die Personalabteilung. In anderen Bereichen werden bestimmte Systeme geschult, wie zum Beispiel ChatGPT oder Neuroflash oder Pika und andere. Ich glaube, die Frage ist im Wesentlichen, wie kann man Struktur in Bildung reinbringen und Anerkenntnis. Heute gibt es ja ganz, ganz viele Angebote im Markt, wo man jetzt gar nicht weiß, wenn ich die Schulung einkaufe für meine Belegschaft oder einige Mitarbeiter, wie geht das wirklich vonstatten? Welche Kompetenz hat auch derjenige dort, der schult? Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Anbieter, die da prädestiniert sind, die auch die richtigen Voraussetzungen mitbringen. Aber es gibt auch ganz viele, wo das vielleicht nicht der Fall ist. Und das kann man als Unternehmen heute nicht wirklich vorher klären. Die Angebote im Markt, im Bildungsmarkt zum Thema KI sind indifferent. Und das macht es natürlich für eine Marke auch schwierig, sich zu differenzieren, ganz klar.
Aber wo ist so der super USP von Kira?
Der USP ist, dass wir versuchen, möglichst seriös und unaufgeregt zu agieren und gleichzeitig sehr strukturiert und niederschwellig. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass viele Unternehmen sagen ja heute, wir arbeiten schon mit KI, aber wenn man dann genauer hinschaut, und ich weiß das auch aus vielen Kundengesprächen, dann stellt man nicht fest, dass es hier eine Strategie gibt, dass es ein breites Wissen über KI, über die unterschiedlichsten Anwendungsfälle gibt. Es reduziert sich oft auf ein, zwei Softwareanwendungen und einzelnen Erfahrungen, die bestimmte Leute gemacht haben in der Organisation des Unternehmens. Wir glauben eben daran, dass es sehr, sehr wichtig ist, eine Art Grundausbildung zu haben im KI-Bereich. Und das möchte Kira erreichen. so frei nach dem Motto Lesen, Rechnen, Schreiben. Ja, und jetzt KI. Es geht um eine KI-Alphabetisierung. Und unsere Sichtweise ist, dass eben nicht nur die präferierten Bereiche einer Unternehmung hier in den Genuss einer KI-Ausbildung kommen. Genauso wie man vielleicht eine Excel-Ausbildung früher erhalten hat, eine PowerPoint-Ausbildung oder SAP, die ganzen Systeme, die eben heute im Einsatz sind, sondern auch für den Bereich KI. Und was wir machen, wir unterrichten sehr praxisorientiert mit einer Avatarökonomie in ganz unterschiedlichen Systemen. Das ist ähnlich wie in der Mathematik. Also wenn man eine Grundausbildung in Mathematik erhält, dann hat man ja nicht nur die Grundrechenarten, sondern man hat vielleicht auch Prozentrechnen oder Reihen und Vollen. Man hat Bruchrechnen, man hat Flächenberechnung etc. Und wenn ich das alles erlernt habe, dann bin ich später vielleicht in der Lage, in einer Bauunternehmung eine Statik zu berechnen. Natürlich mit zusätzlichen Kenntnissen, die ich mir noch aneigne, oder ich kann im Versicherungsbereich vielleicht die Versicherungsarithmetik mich dem widmen und sagen, wie hoch sollte eine Prämie sein, um bestimmte Versicherungsleistungen zu erbringen. Beide brauchen eben diese Grundausbildung und das sind wir im KI-Bereich für unterschiedliche Systeme, Schritt für Schritt und sehr, sehr strukturiert. Und wir haben uns das auch akkreditieren lassen. Das ist also auch bei der Hochschule in Allensbach durch den wissenschaftlichen Beirat gegangen. Und so sind wir heute auch in der Lage, einen Kurs anzubieten, der zum Beispiel mit 6 ECTs belohnt wird, wenn man ihn erfolgreich abschließt.
Lass uns mal ein bisschen ich habe jetzt gerade so, wie du das ausgeführt hast, den Gedanken gehabt, was könnte denn die Vision dahinter sein? Ja, also wie würde eine Gesellschaft vom Status quo versus in einer Gesellschaft, also in ein paar Jahren, wo wirklich jeder rechnen, schreiben, lesen und gut in Mathematik ist, was würde uns denn das bringen? Im Sinne von, die Babyboomer gehen ja, glaube ich, da kommen 16% der arbeitenden Bevölkerung geht in Pension, ja. Ich sage es mal ein bisschen despektierlich, manchmal, weil ich das so erlebe, die Generation Z, die hat ja nicht so ein wirtschaftliches Karriere, intrinsische Motivation drinnen. Ja, also wie bedeutsam wird es tatsächlich, dass man da diese Basics kann? Was glaubst du, wird in 10, 15 Jahren sein? Oder wird das vielleicht, und vielleicht ist das viel, viel näher, als ich jetzt denke?
Sehr bedeutsam. Ich glaube, es ist wie in der Politik. Dort ist es auch nicht immer gelungen, alle Teile der Gesellschaft mitzunehmen. Mitzunehmen in dem Sinne, für bestimmte Themen die Wähler abzuholen, ihnen zu erklären, warum das so ist und sie mitzunehmen und dass sie sich einbringen können. Ich glaube, im KI-Bereich haben wir auch diese Bedürfnisse, die Aufgabe, Menschen mitzunehmen für mehr Gemeinschaft, ganz klar. Also die Gesellschaft ist ehedem sehr zersplittet, ganz klar. Und ich glaube, KI ist so ein großes Querschnittsthema, dass wir verpflichtet sind, ähnlich wie bei der Schulpflicht, es zu ermöglichen, dass sich jeder in seiner Fasson entsprechend seines Bildungszuganges mit KI auseinandersetzen kann. Das darf nicht einer elitären Gruppe innerhalb der Gesellschaft überlassen sein.
Es heißt ja so schön, dass die jetzigen 15-, 16-Jährigen sind ja nur mehr mit Mobile von uns sozusagen auf die Welt gekommen. Ja, die sind nicht mehr mit TV sozialisiert, sondern mit YouTube und Co. Ich habe eine Tochter, die ist 2,5 Jahre, die wächst ja in diesem, für die wird der KI so normal sein, wie für mich in den 70ern, als es ORF, ARD, TF gegeben hat und 2, 3 Zeitungen. Also das, und ich stelle mir so gerade die Frage aus der Zuhörerperspektive, weil wir doch einige Geschäftsführer, Unternehmensinhaber, aber auch Kollegen seitens von der Agenturszene wie ich und Berater hier auch zuhören. Was können denn wir für einen Beitrag leisten, damit wir einen guten Umgang damit kriegen?
Ich glaube, wir können verhindern, dass es Überraschungen gibt.
Welche soll es geben?
Ja, ich glaube, wenn man technologisch den Anschluss verliert, das hat ja auch Konsequenzen für eine Organisation, für ein Unternehmen. Im Hinblick darauf, wie zum Beispiel heutiges Wissen gespeichert werden kann. Ja? Du hast das selbst angesprochen, die Babyboomer gehen in Rente. Wir haben in Deutschland aktuell, glaube ich, ungefähr 950.000 Menschen, die in Rente gehen. Und mit der Babyboomer-Generation in den nächsten 7 Jahren werden das 1,25 Millionen bis 1,3 Millionen sein. Und Das sind Leute, die eigentlich heute die Säulen eines Unternehmens möglicherweise sind. Ich weiß das auch von einer sehr guten Freundin, wo in einer Unternehmensorganisation jetzt aktuell alle 2-3 Monate so ein Baby-Boomer in Rente geht, das Renteneintrittsalter erreicht hat und schwerlich ersetzt werden kann, weil zum Beispiel die heutige Generation in bestimmten Branchen gar nicht mehr arbeiten möchte. Ich weiß aus der Versicherungsbranche oder aus Organisationen in Städten und Gemeinden, wer möchte heute noch Verwaltungsfachangestellter lernen? Was ist daran spannend? Wie kann ich mich da einbringen? In Bereichen, wo vielleicht noch gar keine Digitalisierung stattgefunden hat. Das liegt ja auf der Hand, dass es hier große Fragezeichen gibt bei der jungen Generation, ob sie hier arbeiten möchte in solchen Bereichen. Ich glaube, was wir leisten können, ist, die Voraussetzung dafür zu schaffen, einen Umgang zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und die KI ist ja ein Co-Pilot. Natürlich brauchen wir Steuerung von KI. Wir haben das ja mit der Web 2.0 Phase seit 2006 ein bisschen verpasst, auch den etablierten Rechtsrahmen ins Internet zu transferieren. Das ist ganz klar. Wir haben ja ganz klare Konventionen, wie wir zusammenleben wollen. Dafür haben wir die Gesetze, die sind über Jahrzehnte entwickelt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das auch in digitale Welt transferieren kann. Ja? Heißt zum Beispiel Tatbestand der Beleidigung oder der Verleumdung. Solche Fragestellungen, das ist sehr, sehr wichtig. Und da müssen diejenigen in der Gesellschaft, die dafür verantwortlich sind, das sicherzustellen, für den Wähler, für die Menschen, die müssen sich sehr stark darüber Gedanken machen, einerseits, was KI in der Zukunft bedeutet, aber auch KI erstmal kennenlernen in all ihren Facetten, bevor sie vielleicht vom ersten Moment an verteufelt wird, aus kaum nachvollziehbaren Gründen. Ich glaube, KI ist der Schlüssel für Produktivität. KI ist der Schlüssel dafür, viele Menschen Dinge tun lassen zu können, wo sie vielleicht originär gar keine Talente für hatten. Das finde ich ist eine sehr positive Geschichte im Sinne eines Empowerments. Und KI wird uns auch ermöglichen, Produktivitäten hochzuhalten, ja, wettbewerbsfähig zu sein oder eben die Babyboomer zu ersetzen. Wir werden schwerlich in der Lage sein, 16% der arbeitenden Bevölkerung sozusagen zu ersetzen, aus dem Ausland oder im Land auszubilden. Das ist rein von den Mengen her gar nicht möglich.
Das heißt ja, KI einzusetzen im Sinne von Wissen zu transferieren, wirklich aus dem Babyboomer Mitarbeitern, ja, zum Schauen, wie kriege ich das Wissen wieder ins Unternehmen, weil letztendlich, wenn die weg sind, sind sie weg. Und dieser Wissensmanagement-Thema, um die Information im Unternehmen zu halten. Also glaube ich, das ist ein wesentlicher Punkt. Und ein anderer Punkt ist ja das Thema, was du angesprochen hast. Diese technologische Entwicklung hat einen derartigen Drive, aber die organisatorische und kulturelle Entwicklung in einem Unternehmen und in der Gesellschaft, die wächst da nie mit. Kann jeder gern mal googeln, gibt es eine wunderbare Geschichte dazu, die heißt Martech's Law. Martech mit T-E-C, Martech's Law. Die beschreibt den Gap, wie weit dass der sich immer auseinanderbringt, sozusagen zwischen der exponentiellen technologischen Entwicklung und der organisatorischen Entwicklung, die eigentlich wieder rückläufig ist, weil man sich diesen Dingen nicht so stellen will. Also ich glaube, wir müssen hier auch Mut und Vertrauen tanken, dass wir uns diesen Dingen annehmen müssen, weil ich glaube, jeder, der sich nicht dazu bereit erklärt, seine Mitarbeiter, und sorry jetzt für den Werbeblock, also für dich, also ich will jetzt nicht Werbung für Kira machen, ja, aber wir müssen dieses Leben lesen, rechnen, schreiben. Es gehört einfach dazu und ich glaube, wichtig ist, dass man ein bisschen Spaß an diesen Dingen findet. Ich sehe schon auch diese Gefahr dahinter, dass eigentlich dann ein paar wenige Unternehmungen uns ja wiederum Dinge vor die Nase ausspucken, an die wir dann als echt und wahr einordnen, sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir mit der technologischen Entwicklung einen kritischeren Blick auf die Information und nicht auf die Technologie bekommen, oder?
Absolut. Ich glaube, diese Sicherung von Wissen, das ist ja nur ein Absprung. Ein Absprungpunkt, lass es mich mal so sagen. Es geht ja nicht darum, dass alles so bleibt, wie es immer war. Aber es geht ja darum, was man schon weiß, basierend auf Erfahrung und was ja in einen Ablauf eingeflossen, in eine Produktion eines Produktes oder im Service oder in der Steuerung von Kunden, dass man da aufsetzen kann. Und das muss man konservieren. Es ist ganz klar, es geht auch darum, jungen Menschen mehr zuzutrauen, weil sie sind sehr technikaffin, sie werden mit den Dingen groß und sie haben ganz andere Lösungskompetenzen als vielleicht die älteren Generationen. Und hier geht es darum, diese Dinge zusammenzubringen. Und auch das schafft KI, dieser Schirm, du hast es selbst angesprochen, Unternehmen wollen das natürlich. Sie wollen Wissen sichern und sie wollen das vor allen Dingen schützen. Da geht es ja um Daten, um Prozesse, Produktionsprozesse, Abläufe. Und das kann man heute DSGVO-konform sichern und auch einsetzen, ohne dass man dafür SQL-Statements absetzen muss, um irgendwas herauszufinden in seinen Daten oder ein wohlfeiles CRM installiert haben muss. Ja, das ist in einigen Unternehmen auch nicht durchgängig der Fall, sondern man kann heute mit KI, kann man die kompletten Daten eines Unternehmens einladen, sei es Protokoll, Offerten, Umsatzdaten etc. Man kann Rollen verteilen, wer auf welche Datensätze Zugriff haben darf. Finanzabteilung versus Personalabteilung versus Kundendienstmitarbeiter und kann über semantische Abfragen sich Informationen geben lassen. Was heißt das, semantische Abfrage? Die KI versteht ja menschliche Sprache. Sie hat ja erst einmal gelernt, KI ist in der Lage, auf Basis der NLP-Entwicklung Sprache zu verstehen. Und mittlerweile kann sie eben auch Sprache ausgeben in schriftlicher, in mündlicher Form. Und insofern kann man kommunizieren auf ganz einfache Art und Weise und könnte zum Beispiel, wenn das Wissen gesichert ist, könnte man als vielleicht 23-jähriger neuer Mitarbeiter in einer Organisation, könnte man die KI fragen, wer vielleicht die besten Kunden einer Unternehmung waren vor 17, 18 Jahren und welche Produkte die damals gekauft haben. Und die KI wäre in der Lage, das zu beantworten.
Und schnell.
Und schnell, in einer Sekunde, richtig. Du hast es selbst angesprochen. Für einmal ist die technologische Entwicklung ja so dynamisch, dass Menschen gar nicht in der Anwendung folgen können. Das ist natürlich auch etwas Neues, an das wir uns gewöhnen müssen. Es ist nicht so, dass sich KI dort verselbstständigt, mitnichten. Ich glaube, die KI, ich möchte da nochmal ein schönes Beispiel geben, die KI ist wirklich ein Co-Pilot. Und wenn wir heute sagen, wir prompten, ein Prompt-Engineer, das ist ja so ein neues Berufsbild. Vielleicht verschwindet es auch wieder, das sind Arbeitshypothesen, aber heutzutage ist es ja so, dass man der KI eine Aufgabenstellung gibt. Und je konkreter die Aufgabenstellung ist, also wenn das Rollenverständnis klar ist, wenn der Kontext klar ist, wenn die Zielsetzung klar ist, umso besser sind natürlich die Ergebnisse, die eine KI liefert. Jetzt speziell in der Textproduktion, in der Gestaltung von oder Erarbeitung von Konzepten oder Abläufen oder auch bei der Bildgeneration. Das ist ganz klar. Das ist überhaupt nichts Neues. Also wenn in den 80er Jahren vielleicht in einem Transportunternehmen ein Fahrer irgendwo hingeschickt wurde und er hatte präzise Informationen, dann konnte er auch produktiv arbeiten. Dann fuhr er genau dorthin mit dem richtigen Fahrzeug und hat die richtige Ware aufgenommen in der Versandabteilung des Herstellers und hat diese an den richtigen Ort in der richtigen Zeit verbracht. Wenn der schlechte Informationen hat, und das gilt auch für die KI, dann wird er sich vor Ort auf die Suche machen müssen. Er kennt den Ansprechpartner nicht, er kennt den genauen Lagerort der Ware nicht und er weiß vielleicht auch nicht ganz genau, wo er sie hinbringen muss, damit sie einen größeren Anschluss findet in der Netzwerklogistik sozusagen. Und das hat sich überhaupt nicht verändert. Das ist bei der KI genauso. Wenn ich der KI schlechte Informationen gebe, dann wird sie mir auch nicht gut helfen können.
Ja, ist klar. Lass uns wieder aber zu meinem Podcast-Thema zurückkommen. Ja, also wir reden ja, ganz viele Unternehmungen sind ja Corporate Brands. Wenn die jetzt mit KI etwas für Marke tun wollen, du hast es ja eh gerade angesprochen, es kommt auf die Vorbereitung und auf die Klarheit darauf an, was man der KI an Informationen zur Verfügung stellt, damit ich dort dann ein Ergebnis bekomme, die mehr in der identitätsbasierten Richtung ist, oder?
Absolut. Also es geht in erster Linie darum, wie die Marke entschieden hat, wie sie stattfinden möchte. Das ist ganz klar. Und dann kommen wir ja zum Touchpoint-Management. eine Marke findet natürlich in einem TV-Spot anders statt als vielleicht im Kundendienst. Das ist ganz klar. Aber es braucht ja ein Zusammenspiel dieser Kräfte. Also eine Marke kann ja da dann nicht komplett anders stattfinden hinsichtlich ihrer Werte, ihrer Art und Weise, wie sie Service anbietet, in der Art und Weise, wie Produkte, Services funktionieren. Das ist ganz klar. Und eine Marke kann heutzutage bis zu 100 Touchpoints haben. Wenn wir uns den Funnel anschauen, wo vielleicht am Anfang interessiert wird und dann Wünsche entstehen beim potenziellen Käufer oder auch gegenüber den Bestandskunden, wie ich Service gebe, wie ich informiere und vor allen Dingen, was die Marke unterscheidet von anderen Marken. Diese ganzen Kontaktpunkte, die werden ja heute halbautomatisch, vollautomatisch gesteuert, das wissen wir. Ich kann innerhalb von Sekunden eine E-Mail erhalten über eine Marke, über ein Produkt und habe die Informationen, die ich benötige. Und hier ist kein Mensch mehr involviert. Das wissen wir. Aber hier und da sind eben doch Menschen involviert. Und dann geht es der Marke ja immer darum, kann ich gleich stattfinden. Ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Krankenkasse in Deutschland. Und es geht darum, eine Kur zu genehmigen gegenüber dem Versicherten. Dann wird der angeschrieben. So. Aber wie wird der angeschrieben? Es gibt ja auch Menschen, die wollen gar nicht zur Kur, obwohl es gesundheitlich sinnvoll wäre. Oder sie haben Angst zu reisen. Oder sie wissen nicht, was sie dort erwartet, mit wem sie es zu tun haben. Oder sie fühlen sich auch nicht wohl in Gruppen von Menschen, wo sie niemanden kennen. Es geht darum, auch diese Ängste anzuerkennen und diese Versicherten kommunikativ zu begleiten, ihnen ihre Angst zu nehmen, damit sie Freude daran haben, in die Kur zu kommen. Das war die große Fragestellung. Und wenn man heute die Organisationsstrukturen einer Krankenkasse in Deutschland sieht, dann kann man natürlich von Kiel bis Garmisch-Partenkirchen nicht davon ausgehen, dass das immer auf die gleiche Art und Weise erfolgt, wie Versicherte kontaktiert werden. Das ist eben das Entscheidende für die Marke. Sie möchte ja immer gleich gut, gleich qualitativ wahrgenommen werden, unter Berücksichtigung all dieser Aspekte, die ich eben genannt hatte, und so gesehen optimal kommunizieren. Und das können natürlich Mitarbeiter der Krankenkasse mit KI wiederum, weil Markenwerte, die Art und Weise, wie eine Marke kommuniziert, ihre Tonalität, ob sie duzt oder siezt, was es für Do's und Don'ts gibt, welche Begriffe vielleicht die Marke gar nicht anwenden möchte im Kontext eines Gesundheitswesens. Das ist heute natürlich leistbar, ohne dass sich die Mitarbeiter aus Garmisch-Partenkirchen und Kiel stundenlang zusammensetzen müssen, um das zu erörtern. Das hat ja auch ein bisschen was mit kommunikativer Sozialisierung zu tun, mit Dialektik, mit Rhetorikkenntnissen, Fähigkeiten, das ist ganz klar. Und die Marke hat heute große Chancen in der Operationalisierung von Kommunikation gegenüber den Kunden, KI sehr trefflich einzusetzen.
Ich meine, du hast das jetzt einige Male wiederholt, jetzt bei den doch sehr langen Ausführungen jetzt, ja. Aber das war jetzt einfach auch sehr interessant für mich zum Zuhören, dass dir wiederholend immer wieder das Wort wie genannt, ja. Wie es die Marke macht. Das ist ja das Entscheidende. Weil das Wie gibt dir das Verhalten vor und das zu erwartbare Erleben können wir dadurch steuern, wenn wir das Wie einer Marke wissen, ja. Weil du auch so eine Formulierung verwendet hast, in welcher Art und Weise und in welcher Art und Weise prägt er dann letztendlich die Kundenerfahrung, die Customer Experience, und dafür ist die Grundlage des Wies. Aber jetzt wieder zurückzukommen auf deine zwei Startups, wo du gewesen bist und wo du aktuell bist, sind für euch diese Wies bereits so kristallklar?
Nein, das ist ein Prozess. Das ist auf sich ein Prozess. Also wenn ich auf Neuroflash zurückblicke, das sind Phasen, die man durchlebt, Erkenntnisse, die man gewinnt, von Kundenseite durch UX-Research oder auch Partner, die man hat. Und Gleiches gilt auch für Kira. Wir sind auch hier im Prozess, natürlich in einer früheren Phase. Unser Baby, das heißt, diese Module KI-Bildung anzubieten, die sind noch nicht einjährig. Wir wissen, so ein 9 Monate alter Säugling, der ist auch noch nicht fertig, und das gilt auch für eine Marke.
Wie lange braucht man, um bei Kira Lesen, Schreiben, Rechnen zu lernen mit KI? Im Sinne von KI anwenden?
Das kann sehr schnell passieren. Wir haben ein sehr reduziertes Produkt für Privatpersonen, wo man innerhalb von, ich würde sagen, 2-3 Wochen sich ein gutes Bild darüber machen kann, wie man KI einsetzen kann.
Aha. Und für Unternehmen, was glaubst du, wie viele Stunden muss ein Mitarbeiter verbringen mit dem, was sie anbietet? Wie ist das?
Ich würde sagen, das ist möglich. Auf Unternehmensseite ist etwas umfangreicher. Da bieten wir ja 15 KI-Tools an, die wir lehren. 3-4 Wochen, vielleicht 5-6 Wochen. Jeder kann ja in seinem eigenen Pensum lernen. Man ist ja da nicht eingebracht in einen Lehrraum,
also das heißt, im gleichen Tempo lernen müssen. Also das heißt, in 4 Wochen täglich 90 Minuten und ich bin relativ gut.
Auf jeden Fall.
Sozusagen, dann sind wir sozusagen in dem, dann können wir ein Buch lesen, wir können etwas rechnen.
Absolut, ja.
Und wir können schreiben, ja.
Da habe ich ein sehr klares Bild im Kopf über unterschiedliche KI-Tools, jene, die vielleicht Text generieren oder Bild. Ich kenne mich mit dem Bau eines Chatbots aus, mit der Avatar-Ökonomie. Ich habe vielleicht einen eigenen Avatar von mir kreiert auf Basis von Bildern oder Videoaufnahmen. Habe meine eigene Sprache moduliert und mich vielleicht in ein Superman-Kostüm gebeamt. Das habe ich mal gemacht, meiner Mutter gegenüber. Es war ein Spaß. Und habe dann Dinge gesagt, die ich eigentlich so nie gesagt hätte. Aber das kann man ja auch spielerisch erlernen alles. Ich würde sagen 3-4 Wochen, ja.
Was müssen Unternehmungen oder Personen darauf achten, dass sie ihre eigene Persönlichkeit in einer KI, wenn man so einen Avatar macht, wiederfindet?
Das hängt ganz von der Markenpersönlichkeit ab und den Markenwerten. Und natürlich auch, wie ein Avatar wahrgenommen wird. Also es könnte ja auch der CEO sein, also ein Avatar des CEOs.
Ja.
Je nach Beliebtheit ist das eine schlaue Entscheidung oder auch nicht.
Oder auch nicht. Um ein bisschen auf den Abschluss hinzukommen. Wenn du jetzt so deine 5 Jahre Startup-Erfahrung hernimmst und deine, glaube ich, 30 Jahre oder irgendwas wahrscheinlich Riesendampfer, Nielsen und FedEx hernimmst. Es hat ja alles wahrscheinlich irgendwo so plus minus etwas. Aber was ist so aus deiner rückblickenden Erfahrung? Ich würde es einfach mal so formulieren. Wo war es spannender?
Das ist eine sehr schwierige Phase, weil ich mich ja selber auch entwickelt habe, ganz klar. Also lass es mich mal anders sagen. Am Ende geht es um Präzision und es geht natürlich darum, den Business Case zu finanzieren, ganz klar. Das ist bei FedEx einfacher. Die stellen ja die Assets zur Verfügung. Im KI-Bereich ist das anders, da muss man sich selbst darum kümmern. Aber es geht im Wesentlichen um Präzision und es geht auch darum, ein Konsens zu entwickeln über die unterschiedlichen Protagonisten, die dort tätig sind, in Startups selbst, sich auch stark am Markt, an den Kunden auszurichten und nicht daran zu glauben, dass man selbst immer alles schon irgendwie richtig macht und richtig verstanden hat, oder? Sprich, eine gewisse Dialektik muss da sein. Man muss sich immer selbst überprüfen. Das machen ja auch Corporates nicht ganz so oft. Sie haben eine Marke entwickelt über Jahrzehnte und die Marke ist ja auch in den Köpfen der Konsumenten verankert. Und wir wissen selbst aus der Markenführung, wenn ich eine Repositionierung hinlegen möchte, die erfolgreich ist, das muss Wohlfall durchdacht sein. Und vor allen Dingen muss man dann Zeit und Geduld haben, diesen Shift auch wirklich zu realisieren. Und das gilt für ein Startup auch. Und da braucht es Know-how, Marktorientierung und eben diese Präzision in der Dialektik, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Weil falsche Entscheidungen, das gilt für beide Gefäße, kosten richtig Geld und Zeit.
Mhm. Was sind eigentlich so die meisten oder die schlimmsten 5 Fehler, die ein Startup machen kann? Was ist da deine Erfahrung?
Ja, wenn wir die Frühphase nehmen, MVP-Stadium, dass man ein Produkt entwickelt und sich überlegt, gibt es einen Markt dafür und habe ich die Reife? Das ist ganz klar die Netzwerk- und Kundeneinbindung. Also wenn ich das nicht mache, wird es schwierig. Darüber hinaus ist die finanzielle Steuerung extrem wichtig. Ein Startup, was dann in einer ersten Phase vielleicht 5, 6, 7 Mitarbeiter beschäftigt, das kann ja relativ schnell passieren, geht immer darum, die Landebahn zu managen. Immer genau zu wissen, auch im Sinne eines professionellen Forecastings, zu wissen, was kann ich mir leisten und was kann ich mir nicht leisten. Und im Zweifel lieber sehr defensiv zu agieren, damit immer genug Luft zum Atmen da ist. Also das sind sicherlich 2 ganz, ganz wichtige Aspekte. Marktorientierung und das Finance Steering. Das ist auch sehr wichtig, ja.
Also sagst du eigentlich am Anfang das Netzwerk und die Kunden, also auch Symbolkunden, also zu schauen, dass man hier Kunden anboardet, die auch in der Produktentwicklung sich mitbeteiligen? Oder wie darf ich das verstehen?
Ja, wenn die Hinweise sehr wichtig sind und sehr grundlegend, dann muss man da auch flexibel sein, sich am Markt auszurichten, ja, sich selbst zu hinterfragen. Man braucht natürlich Kunden, die eben nicht nur sagen, Mensch, sieht ganz nett aus, finde ich auch ganz gut, sondern die müssen wirklich mit kritischem Verstand daran gehen und sagen, würde ich dafür auch Geld ausgeben? Das ist ganz klar. Mhm. Weil auf Dauer, wie gesagt, wenn man wirklich skalieren will, dann braucht man auch diese Anerkenntnis, dass Menschen bereit sind, Geld dafür auszugeben und dieses Leistungsversprechen anerkannt ist.
Mhm. Im Sinne von der Identität des Unternehmens heraus, von der Vision, von der Kultur eines Startups, wenn ich das sage, wenn jetzt es gibt 100 Startups, ja, wie viel haben es klar, wie viel glauben, dass sie es klar haben und wie viel haben sie überhaupt nicht klar?
Schwierige Frage. Sehr schwierige Frage. Gefühle sind vielleicht jetzt gerade nicht so angezeigt und man will ja auch niemandem Unrecht tun. Aber die Wichtigkeit, dass Marke eine klare Positionierung bekommt und dass man dem Markt gegenüber das entwickelt. Ich habe immer gesagt, naja, wenn das Startup kein Geld verdient, dann ist es ein Hobby, dann ist es keine Unternehmung. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich da Ziele setzt. Wir haben das auch gemacht und wenn man sein Ziel nicht erreicht, dann ist natürlich eine Alarmsituation, das ist ganz klar, weil es ist ja ein Indiz dafür, dass ich etwas falsch eingeschätzt habe. Das allein ist kein Verbrechen, aber wichtig ist, dass ich mich da stelle, meine Zielsetzung, die ich nicht erreicht habe und vielleicht mich nicht nur selbst verwirklicht habe und meine Relevanz genieße und meinen Impact, den ich habe, sondern mit dem Wachsen, Anwachsen der Organisation entsteht ja auch wieder mehr Verantwortung. Und wenn ich die Freiheit haben möchte zu entscheiden, dann muss ich mich auch diesen Verantwortungen stellen. Das ist ganz wichtig. Weil sonst wird die Verantwortung vom Markt übernommen oder von dem Kunden, die vielleicht dann nicht kaufen, oder Mitarbeitern, die sich nicht identifizieren können. Wenn dann andere diese Verantwortung übernehmen für mich, den Unternehmer, dann wird meine Freiheit natürlich wieder eingeschränkt. Dann kann ich nicht mehr so frei entscheiden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Zusammenhänge von Anfang an klar hat. Und da hilft es auch, sich gegenseitig zu unterstützen, aus unterschiedlichen Ecken zu kommen, ja, heterogene Gruppen zu schaffen, sodass möglichst viele Aspekte, Perspektiven berücksichtigt werden können.
Mhm. Was sind denn so die positiven Treiber in ein Startup, wenn auch vielleicht neue Investor kommen oder was sollten Unternehmer oder Investoren auch achten, wenn sie in ein Startup reingehen? Von der Stimmung, dass das Produkt gut sein muss, dass sie von dem überzeugt sein müssen, das ist klar, aber wo sind so diese subtileren Wahrnehmungen, auf die man achten sollte?
Naja, ein Investor kommt ja, weil er an den Business Case glaubt. Und wieso glaubt er an den Business Case? Weil er die Zahlen kennt, das ist das eine, die Entwicklung, die Prognose und vor allen Dingen auch sehr wichtig, das Team. Das Team ist wirklich much entscheidend, wie es in der Schweiz heißt. Da hängt sehr, sehr viel von ab, wie sich das Team zusammenschweißt. Und wenn der Investor dann dort ist, dann glaubt er im Grunde auch daran, dass dieses Team in der Lage ist, diesen Business Case im hiesigen oder internationalen Markt fortzuführen, erfolgreich weiterzuentwickeln. Ich glaube, woran man immer ein bisschen denken muss, ist, wenn ein Investor reinkommt, die wollen natürlich mehr Transparenz. Das heißt, die Reporting-Anforderungen verändern sich natürlich auch. Und hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Daten, ja, auf die Kundenentwicklung, auf vielleicht die Entwicklung, wie gut halte ich Kunden, nicht nur der Neukundenbereich. Oder was ist der Durchschnittswert eines Kunden? Oder wie lange bleibt ein Kunde durchschnittlich? Also es gibt jenste KPIs, die alle ihre Berechtigung haben und natürlich auch erstmal sauber erhoben werden müssen. Und dann muss man sich die Daten angucken und man muss sie interpretieren können. Das ist ganz klar gegenüber einem Investor. Dem Unternehmer des Startups würde ich immer empfehlen, immer zu unterscheiden, was ist eine operative Entscheidung? Also was ist der Geschäftsgang sozusagen? Was sind Entscheidungen, die ich nicht mit Investoren abstimmen muss? Zum Beispiel die Einstellung eines Mitarbeiters. Das ist eine ganz klare Aufgabe des operativen Managements. Und man sollte diese Rollenverteilung sollte man geklärt haben. Der Investor spricht mit in strategischen Angelegenheiten, weil die muss er auch verstehen, damit er auch glauben kann, dass es zum Erfolg führen kann. Aber nicht jede Entscheidung, die ich vielleicht in einer Woche treffe.
Alles klar. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest jetzt?
Auf sicher, selbstverständlich. Was? Ich bedanke mich für das schöne Gespräch bei dir, Harald.
Ich sage auch danke, lieber Jens, dass du da warst. Und abonnieren Sie meinen Kanal, teilen Sie die Folge an alle, die Richtung KI Informationen brauchen, die Richtung Startups Informationen brauchen, die Richtung Investoren in Startups Informationen brauchen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.
Das war BrandTalk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.